Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Impact-Runde. Und hier sprechen wir ja immer mit Menschen, die Geschäftsideen haben, die die Gesellschaft ein bisschen besser machen sollen. Und heute mit einer Frau, die überraschend viele Parallelen zu mir aufweist. Wir haben schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Annika Gruner von Neuromancer. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe das mit den Parallelen gerade schon gesagt, weil wir beide in unserem ersten Berufsleben mal nicht nur was anderes gemacht haben, sondern dann auch das Gleiche. Wir waren nämlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterwegs. Ich damals beim MDR unter anderem, aber auch in anderen ARD-Anstalten und du beim Bayerischen Rundfunk.
Genau.
Es gab ja mal eine Zeit, da war das ein Traumjob, in den Journalismus zu gehen. Ging es dir da auch noch so, als du angefangen hast, oder was hat dich dorthin gezogen?
Ja, also tatsächlich ist mein persönlicher Background schon immer die Schrift und die Sprache gewesen. Ich habe quasi mit dem Schreiben lernen in der dritten Klasse mein erstes Tagebuch angefangen und habe, glaube ich, so 65 gefüllt. Also ziemlich lange, ziemlich viel geschrieben in meiner gesamten Jugend und habe das dann irgendwann, wie man so Gedichte und Songtexte kreativ geschrieben. Und dann war halt nach dem Abi die Idee, oh, lass mal Journalismus studieren. Und das Witzige war, dass ich dann, also ich hatte Fachabi und deswegen konnte ich nicht direkt Journalismus studieren und wurde dann beraten an der TH, dass ich doch eigentlich Medienmanagement studieren könnte, weil ich ja doch sehr breit aufgestellt war vor meinem Abschluss und so. Und genau, dann wurde es Medienmanagement zunächst tatsächlich in der Fachrichtung PR. Und da bin ich dann während dem Studiengang noch gewechselt zur TV-Produktion, weil mich das Fernsehjournalistentum eigentlich interessiert hat. Also das stimmt, das war mein Traum. Ich wollte Journalistin werden. Ich wollte so Carla Kolumna, rasende Reporterin werden. Das wäre mein Traumjob gewesen. Aber ich bin dann auch ziemlich rüde von der Realität abgeholt worden, würde ich mal sagen, im weiteren Verlauf, ja. Also ich bin eigentlich nie Journalist gewesen dann.
Ja, aber vielleicht dieses rüde Abholen oder Aufwachen, vielleicht können wir das mal ein bisschen aufdröseln, weil ich habe die Vermutung, dass das ein bisschen was mit dem zu tun hat, was du heute machst. Aber wir wollen es noch nicht vorwegnehmen. Ich habe gerade schon gesagt, ich kann mich erinnern an die Zeit so 2015. Es ist jetzt auch schon eine Weile her, aber fühlt sich nicht so an, als Facebook gerade nicht nur groß geworden ist, sondern zum ersten Mal zur absoluten Echokammer für jeden Müll und Fake, der uns eigentlich bis heute verfolgt, auch als Gesellschaft. Das hat was mit mir persönlich gemacht, das hat aber, glaube ich, auch was mit der ganzen Gesellschaft gemacht und auch wie wir miteinander über Wahrheit reden. Wie war dein Erwachen, wie du es gerade genannt hast, wo du dir dachtest, irgendwas läuft hier falsch?
Das ist eine spannende Kombination. Ich kann eine Anekdote erzählen, die es vielleicht besser erklärt. Also ich habe mich tatsächlich, einerseits habe ich mich erst, also sehr spät erst tatsächlich mit den neuen Medien beschäftigt. Ich habe mich aber relativ früh schon mit YouTube beschäftigt. Also ich habe mich schon 2012, 2013 rum damit beschäftigt, eben wie sind Narrative und wie verteilt sich das da alles und so. Und generell, was macht das ganze Internet mit uns? Und dann ist mir was begegnet. Und zwar, ich hatte tatsächlich auch mal Profile schon als Jugendliche also MySpace war damals ganz früh, ist schon ganz lange her. Da gab es Lokalisten tatsächlich, also diese ganzen frühen Social Medias, bevor Facebook eigentlich da war. Und ich habe dann aber mal so zurückgeschaut und bei den Profilen hat auch schon festgestellt, wie stark einfach da auf optische Merkmale, auf irgendwelche Sachen, also was für ein Quatsch schon damals das reproduziert hat. Und ja, das war eigentlich so der Grund, warum ich eigentlich nie so richtig rein wollte in die Social-Media-Welt und halt versucht habe, auch vielleicht beruflich da gar nicht reinzugehen. Deswegen war ich, und jetzt kommt's, erstmal Anti-Onliner. Also ich war diejenige, wer es schon mal kennt von der TV-Redaktion oder da, wo ich gearbeitet habe, ich war die gesagt hat, ich schaffe noch ein Arbeitsleben lineares TV. Ich möchte nichts mit online zu tun haben. Online kann mir gestohlen bleiben. Und dann habe ich halt einfach aufgrund von der Wirtschaftskrise, also beziehungsweise ich überlege gerade, weil bei mir war es nicht eigentlich Corona, da war ich nämlich dann in der Agentur, sondern davor. Also kurz vor Corona war so bei mir das Thema, okay, beruflich ging es einfach nicht weiter. Ich hatte verschiedene Stationen gesammelt im Fernsehen, aber doch das Fernsehen wurde halt einfach überholt und es ist einfach gegen Ende gegangen. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, okay, jetzt muss ich doch Onliner werden und bin bei einer Werbeagentur eingestiegen und habe da wirklich so in 2 Jahren von der Pike auf das Thema SEO, das Thema Webseiten, das Thema Content für, also werblichen Content schaffen, also weg vom Journalismus hin zur Werbung. Und da habe ich mich dann erstmal auch wohlgefühlt, weil ich das erste Mal einen Wert gespürt habe. Also ich als Arbeitskraft bin etwas wert. Ja, das war ja vorher nicht so als Journalist. Und genau, und dann kam aber das große Erwachen, als ich dann Social Media gemacht habe für eine Medizintechnik-Bereich, für eine Laserfirma, und da ging es aber in den Beauty-Bereich. Und das war der absolute Abgrund für mich. Und da habe ich gedacht, oh Gott, diese Heilversprechen, das ganze Zeug, was da wirklich gefährlich im Internet ist, in diesen Bubbles, die sich mit Beauty beschäftigen, mit Schönheits-OPs und solchen Themen. Das war, glaube ich, wenn du mich fragst, was war der Wake-up-Moment, wo du gedacht hast, da geht was richtig schief im Internet. Es war spät, aber es war da. Das war Beauty, Social Media, Verantwortung. Das war wirklich der Abgrund, in den ich geblickt habe.
Ja, ich verstehe das so gut, weil ich habe auch mal eine Zeit lang dann sozusagen Kommunikation gemacht für Unternehmen. Und jetzt mache ich es für mein eigenes. Und natürlich versuche ich, sozusagen unsere Sichtweise auf die Welt rüberzubringen. Wir gehen natürlich davon aus, dass das eine gute ist. Aber die Mechanismen sind ja ähnlich, weil ich ja den ganzen Tag da sitze und denke, wie schreibe ich es jetzt so, dass mein früheres Ich, der Journalist, quasi drüber stolpern würde, würde sagen, das ist ja eine Story und das müssen wir jetzt unbedingt aufschreiben. Und quasi so gut, dass ich sie quasi 1:1 übernehme. Und es ist ja so ein bisschen so ein Spiel zwischen dem, der rausfinden muss, dass er manipuliert wird, und dem, der manipuliert. Ich meine jetzt nicht positiv oder negativ, sondern erstmal manipuliert im Wortsinne. Ne? Ist das überhaupt eine gleichberechtigte Dynamik oder Balance? Weil ich habe das Gefühl, Journalistinnen und Journalisten haben gar keine Zeit mehr rauszufinden, von wie vielen Seiten sie beeinflusst werden, wohingegen Agenturen, Werbetreibende und Unternehmen quasi unbegrenzte Mittel haben.
Ja und nein. Also spannend finde ich auch, dass die Werbetreibenden, also gerade auch der ein oder andere, ich habe mehrere Positionen im Online-Marketing dann gehabt, und der ein oder andere oder auch gerade auf der Kundenseite, als ich in der Agentur war, da sind auch ziemlich viele ziemlich ahnungslos. Und dazwischen hat sich eine ganze Branche formiert von PR-Verkäufern. Also wenn wir jetzt über Public Relations sprechen, nee, das ist ja gerade so ein bisschen das Thema. Ich finde es ganz spannend. Also ja, klar, unbegrenzte Mittel würde ich sagen nicht. Also da sind die Waffen auf allen Seiten, würde ich sagen, gleich verteilt. Ja. Nichtsdestotrotz findet dieser Kampf für mich, also in meinen Augen, schon statt. Wir haben halt noch die zusätzliche Ebene, dass Politiker von allen Seiten eher beballert werden. Ich glaube, da ist es auch viel krasser. Also als Politiker ist es viel krasser, dass Menschen mit sehr vielen unfairen Mitteln in eine manipulative Richtung Informationen platzieren, als wenn das jetzt beim einzelnen Journalisten der Fall ist. Nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich eine große Diskrepanz zwischen journalistischer Qualitätsarbeitsplatz Gestaltung. Also Journalisten kriegen alles an die Hand und genug Zeit, was sie brauchen, um sich eben in diesen Informationsfluten zu bewegen und begegnen und sich zu verorten. Und sagen wir mal so, ich würde auch sagen, dass halt die einen das noch schaffen, sich zu verorten, und die anderen eben nicht. Und die haben aber kein Korrektiv, dass sie irgendwie vom Markt wiegt. Also der gute und der schlechte Journalismus koexistieren friedlich nebeneinander, und es gibt irgendwie nicht so richtig eine Einordnung, wo der gute aufhört, das schlechte anfängt und was da irgendwie wie jetzt relevant ist für mich.
Ja, und diese Linien verwischen ja immer weiter. Du hast ja selber gesagt, mit YouTube oder frühen Social Media Plattformen fing es ja an, dass jeder zum Sender werden konnte und seine Meinung kundtun und auch seine Geschichten, und es hat ja auch ganz tolle Sachen mit sich gebracht. Also vor 10 Jahren hätte ich einen Podcast mit einem 300-Euro-Mikro nicht machen können. Jetzt kann das jeder machen, ist vielleicht auch nicht immer zum Vorteil der Zuhörenden. Aber dann kommt natürlich dieses Layer on top, über das es natürlich auch in deinem Berufsalltag die ganze Zeit geht, nämlich AI. Und das hyperscaled ja alle Probleme mit sich. gerade was eben nicht nur AI-Slop betrifft, sondern auch Deepfakes. Ich bin manchmal selber vollkommen irritiert, wenn ich irgendwelche Insta-Videos mir angucke auf dem Handy und ich selber dreimal gucken muss, bis ich checke, dass irgendwas nicht stimmt. Wie hast du dieses Problem oder wie hast du den Umfang dieses Problems das erste Mal so richtig wahrgenommen, dass du dann auch gesagt hast, ich gründe ein Unternehmen, das sich damit beschäftigt, über das wir gleich reden?
Ja, es ist ganz spannend, weil ich habe mein Unternehmen ja mit meinem Co-Founder Anatol Meyer gegründet und eigentlich ist ja er derjenige, der viel früher verstanden hat, was da auf uns zurollt. Und ich habe verstanden, was da auf uns zurollt, als ich mit ChatGPT gehadert habe, als es quasi rauskam, also vor 2 Jahren, als es sich, sagen wir, also 22 wurde es, glaube ich, gelauncht, aber flächendeckend so richtig durchgesetzt, hat sich eben so 3/24, Ende 23, Anfang 24, da war wirklich diese Peak-Time, wo jeder irgendwie, jetzt der Letzte auch noch irgendwie das mitbekommen hat. Und ich habe mir dann Sorgen gemacht und gedacht, so, das ist so eine mächtige Technologie, irgendwie in jedermanns Hände, was ist da los, was passiert? Und dann habe ich mich im Prinzip mit Anatol hingesetzt und habe gesagt, Anatol, bitte erklär mir doch mal diese Technologie. Was kann die denn, was kann die nicht? Wie kann ich das jetzt einschätzen, was hier gerade passiert? Und dann hat er mir im Prinzip von Generative AI in Form auch dann eben von Bild- und Videothemen erzählt. Und dann habe ich halt auch gesagt so, boah, krass, was da auf uns zukommen kann. Also da habe ich es richtig verstanden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber da muss es doch ein Korrektiv geben. Und wenn es das nicht gibt, dann müssen wir das jetzt gründen. So.
Ja, und das ist ganz spannend, weil ich glaube, du kannst dir mittlerweile jede Episode von unserem kleinen Podcast hier anhören. Und es gibt bei jedem so diesen Weltschmerz-Trigger-Point, an dem man sagt, so kann es nicht weitergehen. Und wenn kein anderer was macht, mache ich was. Und ihr seid dann aber direkt in die sozusagen technische Umsetzung gegangen und habt Neuromancer gegründet. Jetzt haben wir die ganze Zeit immer so ein bisschen drumherum gesprungen. Erklär doch mal selber, was ihr eigentlich tut.
Ja, also ganz spannend ist, dass bei uns die ganze Gründung nicht auf Basis, also das Problem war da und war auch der Grund für die Gründung, aber die Technologie war schon da und das war halt der Vorteil. Und zwar hat Anatol quasi die 6 Jahre zuvor, also während 6 Jahren hat er promoviert, beziehungsweise war halt Doktorand bei der Uni Erlangen und hat da im Bereich IT-Security das Thema Deepfake-Detection untersucht auf einer Forschungsebene. Warum Deepfake-Detection? Im Prinzip war er, also er wollte was mit KI machen und mit IT-Security und weil das damals, also 6 Jahre zuvor, einfach auch noch nicht so, hat die Gruppe der Multimedia-Forensik gesagt, ja komm, wir geben dir ein Thema, wo du beide Themen verbinden kannst. Und dann ist er in diese Gruppe gekommen und hat das Thema Deepfake Detection deswegen gemacht, weil eben die Multimedia-Forensik sich mit der forensischen Analyse von Bild und Video, aber vor allem Bildinhalten beschäftigt. Und er hat im Prinzip, dass ich so weit aushole, aber also sein Forschungsschwerpunkt war Robustheit von KI-Verfahren. Also wie kann man KI-Verfahren robuster machen? Wie kann man verhindern, dass die fantasieren? Wie kann man die vielleicht auch zur Falschklassifikation zwingen? Also wie kann man die angreifen und robust gegen solche Angriffe machen und all so eine Dinge? Also totale Metaebene, weil er hat tatsächlich Deepfake Detection als Job der KI gegeben, um zu testen, wie robust sie ist. Mhm. Und während er das halt 6 Jahre gemacht hat, hat er sie natürlich immer robuster gemacht gegen die verschiedenen Angriffe, die er sozusagen selbst provoziert hat oder Probleme gefunden in diesem Job, wie Kompression, wie verschiedene andere Layer, die einfach da Spuren verwischen und hat einen total robusten Prototypen entwickelt. Okay. Und im Prinzip war das Thema, ich habe halt gesagt zu ihm, hey, KI ist überall, was ist da los? Was können wir da machen? Und dann hat er gesagt, und dann habe ich ja gemeint, was hast du eigentlich die letzten 6 Jahre so gemacht? Und dann hat er gemeint, ja, hier Deepfake Detection und so, hat mir erklärt, was Deepfakes sind. Und dann habe ich gemeint, ja, das ist es doch. Und dann haben wir mit einem Prototypen gestartet, der quasi schon aus der Forschung einen Entwicklungsstand hatte, wo wir effektiv war er gerade, als wir gegründet haben, just parallel dazu am Schreiben seines letzten größeren Papers. Das heißt, wir hatten als Startup uns und ein peer-reviewed veröffentlichtes Paper über unsere Technologie. Und damit konnten wir uns dann im Media Lab Startup Fellowship sozusagen shorten und direkt ins Programm rutschen. Das heißt, wir waren dann erstmal gefördert übers Media Lab, was uns überhaupt den Start ermöglicht hat, weil das ist auch die Wahrheit. Nicht jeder hat irgendwie eine Familie, die mal eben eine GmbH-Gründungseinlage zahlen kann oder mal eben sagen kann, ich mache jetzt mal ein Jahr irgendwie mein Startup. Sondern bei uns ist es halt auch so gewesen, dass die ganze Gründung davon abgehangen hat, ob man halt seine Miete weiterhin bezahlen kann. Und deswegen war das natürlich auch ein Glücksfall bei uns, dass wir da einen relativ guten Weg gefunden haben, wie wir relativ sofort starten konnten, aber eben auch irgendwie mit den begrenzten Mitteln dann halt auch überleben. Ne?
Genau. Ja, aber ihr habt ja, also das ist gerade mal so genannt, so einen kleinen Shortcut genommen. Ihr habt ja quasi drei Ebenen übersprungen, an denen andere Startups schon zugrunde gehen. Also natürlich diese vielen Jahre an Vorarbeit und das Problem erkennen sozusagen, bevor man die Lösung eigentlich formuliert. Es ist ja auch in ganz vielen Geschäftsmodellen, die so eine soziale Wirkung haben. So. Vielleicht auch nochmal für die Laien, inklusive mir unter uns. Du hast gerade schon gesagt, Kompression, Noise, so ein paar Begriffe um dich geworfen. Vielleicht erklärst du nochmal, wie ihr Deepfakes erkennt, weil es geht ja eben nicht darum zu zählen, ob die Hand jetzt 6 Finger hat von der Person, was so immer die schönen Beispiele sind, sondern ihr geht ja wirklich technisch rein.
Genau, also unser Ansatz und Paradigma ist halt, beziehungsweise also es gibt zwei unumstößliche Wahrheiten auf der Welt, Mathe und Physik. Das sind eigentlich die einzigen unumstößlichen Wahrheiten. Und wir wollen so unbiased wie möglich, auch nochmal so ein Begriff, und so technisch wie möglich an das Problem rangehen. Wenn man ein Foto mit einer Kamera schießt, dann wird das Foto immer in seinem Hintergrund, also dann setzt sich ein Foto aus Millionen Photonen zusammen, die auf einen Sensor geschossen werden und dann eine Art Muster bilden von hell-dunkel. Und das Muster bildet dann im semantischen Teil, also im für uns sichtbaren Teil, das ab, was halt fotografiert wurde.
Mhm.
Würde man jetzt im Dunkeln mit einer Kamera etwas fotografieren, würde sich trotzdem ein Muster abzeichnen. Wir würden nur schwarz sehen, aber es würde sich immer noch das Muster von minimalen Fertigungsungenauigkeiten auf Sensorebene in diesem Bild wiederfinden, im Hintergrundrauschen vom Bild, beziehungsweise wenn man dieses Muster, diese Abweichungen von hell-dunkel, wie man sich das so vorstellen kann, auf eine Kurve legt, Mathe, ne, dann könnte man eben da einen sehr individuellen Fingerabdruck sozusagen rauslesen. Und diesen Fingerabdruck lesen wir bei echten Bildern raus. Und dieser Fingerabdruck, der ist, wie gesagt, Attribution nennt sich das, bis auf Kameraebene theoretisch nachvollziehbar. Das machen wir jetzt nicht im großen Stil, dass wir jetzt sagen, oh, das war jetzt. Aber grundsätzlich ist das, was man theoretisch für Gerichtsverfahren auch schon gemacht hat in der Multimedia-Forensik, dass man wirklich gesagt hat, ich habe hier eine Kamera, ich habe hier eine Festplatte. Und ich will jetzt einen Beweis führen, dass diese Bilder auf der Festplatte mit dieser Kamera gemacht wurden. Und das ist quasi ein Verfahren, das auch schon lange anerkannt ist. Mhm. Und was wir jetzt machen ist, wir nutzen dieses Verfahren, beziehungsweise Anatol hat angefangen, sich zu überlegen, ja, okay, es gibt jetzt also diese Muster, diesen sogenannten statistischen Artefakte im Bildrauschen. Wie gibt es sie auch bei KI? Das ist jetzt die erste Frage. Gibt es sie auch bei KI-Bildern? Und das Spannende ist, ja, die gibt's bei KI-Bildern, die kommen auf eine völlig andere Art und Weise zustande, weil eine KI natürlich nicht über den Sensor kommt, sondern zum Beispiel durch Zusammensetzung der Trainingsdaten oder. Da drückt sich quasi sozusagen eine eigene Art von Frequenz in den Hintergrund, nur halt anders. Also so muss man das sehen. Und dann hat Anatol gesagt, okay, ich habe jetzt also hier die echten Kamera-Pipelines und die KI und ich kann die voneinander unterscheiden und zuordnen. Das ist doch schon mal super. Ja, dann muss ich jetzt doch eigentlich nur selber eine eigene KI trainieren, die das dann lernt und dann kann ich doch alles unterscheiden. Perfekt. Das ist das, was wir technisch machen, weil wir aber ja auch bei KI die Limitation haben, dass KI sich zum Beispiel irren kann, müssen wir einfach noch mehrere verschiedene Verfahren kombinieren. In dem Fall haben wir bei der KI uns ein anderes Modell genommen, ein sogenanntes probabilistisches KI-Verfahren. Das bedeutet einfach nur, dass die KI überkonfidente Falschaussagen auch noch vermeiden soll. Also und möglichst viel zurückspiegeln soll an Spuren, die gefunden wurden, an Unsicherheitsfaktoren, an verschiedenen anderen Sachen, weil, also Ende der Erklärung, aber letzter großer Satz. Wenn ich halt komprimiere, dann werden aus ganz vielen Millionen Pixel irgendwann große Klumpen. Weil was ist Kompression? Es fasst Informationen zusammen. Dadurch werden quasi aus sehr scharfen Mustern nur noch vage Muster. Und das ist dann irgendwann auch die Maximallimitation. Also wenn ich halt nur noch gefühlt einen großen Klumpen habe, anstatt eben eine Million kleinster Bildinformationen, dann werde ich irgendwann auch nicht mehr in der Lage sein, auch als KI und auch so nicht, noch eine sinnvolle Aussage zu treffen. Und da machen wir das auch nicht. Und das ist das, was unsere Technologie eben auch tut. Sie sagt, wenn ich zu viel Klumpenbildung in Anführungszeichen habe, dann treffe ich keine Entscheidung. Dann sage ich, ich kann hier keine Entscheidung treffen. Und das macht es sehr robust für den ganzen weltweiten Problemfall von immer verschmelzenderer Bildinformation. Also ich habe ja nicht nur echte Bilder und KI-Bilder, sondern ich habe echte mit KI bearbeitete Bilder, ich habe mit KI veränderte Bilder, ich habe irgendwelche Filter, ich habe irgendwelches Enhancement. Enhancement bedeutet manchmal, dass Bilder nachgeneriert werden, anstatt sie zu verändern. Das sind alles ganz, ganz große Themen. Und wir haben die alle kommen sehen. Das ist vielleicht das Spannende. Also ich sage immer, wir haben so einen Cassandra-Komplex gehabt vor 2 Jahren, als wir angefangen haben. Wir haben halt gesagt, es kommt ein Tsunami an Deepfakes und ihr werdet sie nicht mehr voneinander unterscheiden können. Also ihr werdet sie nicht mehr von echten Sachen unterscheiden können. Die werden realistisch sein. Und wir hatten oft den Fluch, dass uns da noch keiner geglaubt hat. Was man heute, 2 Jahre später, sich gar nicht mehr vorstellen kann.
Jetzt tun alle so, als hätten sie es schon immer gewusst. Genau. Ich meine, das der Witz ist, glaube ich, auserzählt mit dem Film Don't Look Up, aber es ist ja wirklich so in vielen Bereichen, gerade weil Deepfakes ja auch andere gesellschaftliche Probleme verstärken. Ne? Also die Überemotionalisierung, das Auseinanderdriften im politischen Diskurs, das wird ja immer durch die Echokammern plus Deepfakes quasi nur potenziert. Jetzt ist natürlich, glaube ich, das Erste, worüber man nachdenkt, Journalismus, gerade weil du den Background hast, dass das die ersten zahlenden Kunden werden. Bei zahlend wird es dann, glaube ich, schon schwierig mit Medienhäusern. Aber ihr habt, habe ich gelesen, eine ganz andere Kundengruppe identifiziert und nutzt die jetzt auch, die, wenn man drüber nachdenkt, auf der Hand liegt, aber mir als Erstes nicht gekommen wäre, nämlich die Versicherer.
Ja, da, wir waren schon als Erstes an den Medien dran und wir sind weiterhin an den Medien dran. Aber du hast es gesagt, Zahlen waren Thema für die Medien. Und man muss auch sagen, wenn man nochmal zweimal drüber nachdenkt, sind die Medien, und ich spreche jetzt, wenn ich Medien sage, dann spreche ich von den großen, seriösen, professionellen Medienhäusern, ne? Also große Verlagshäuser oder. Die haben ja noch am Ende wenigstens Ressourcen, um irgendwie eben auch zweimal drauf zu schauen. Die sind jetzt nicht, deren Geschäftsmodell ist es, Informationen zu bewerten und zu verifizieren. Das heißt, da ist ihr Kernthema. Die brauchen uns vielleicht nicht so dringend wie vielleicht andere, deren Kernthema ein ganz anderes ist. Ja, also die, und das war so der erste, also das war der Grund, warum wir uns dann überlegt haben, ja, okay, was gibt's noch für Use Cases? So ein klassisches Startup-Moment, ne? Und die Versicherer, da bin ich drauf gekommen, weil ich halt auch vorher in einer IT-Firma gearbeitet habe, wo Versicherer Kunden waren. Und dann haben wir uns halt überlegt, ja, das Thema Dunkelverarbeitung, Digitalisierung, also Dunkelverarbeitung bedeutet, der Versicherer hat ein Interesse daran, irgendwann solche kleinen Schäden und solche Themen zu verarbeiten, ohne dass ein Mensch da alles einzeln anschauen muss. Ne? Man will alles automatisieren. Das passiert aber noch nicht in weiten Teilen. Das ist tatsächlich gar nicht mal so, alles gar nicht mal so digital, wie man vielleicht denkt, bei dem einen oder anderen, bei manchen aber schon. Und da geht es halt darum zu gucken, okay, wie können wir aber diese Dunkelverarbeitung ja auch absichern? Weil es schadet uns allen, wenn ich jetzt Massen habe, von meinem Auto oder Fotos einreiche mit vermeintlich Hagelschaden oder was nicht drauf. Das ist jetzt halt alles mit KI total leicht möglich, vor allem at scale. Und das ist der Moment, wo wir gesagt haben, ey, da ist doch ein viel größerer Hebel, eine Sicherheit einfach einzubauen. Und wir sind ja sowas wie ein Virenscanner sozusagen. Und unsere Idee ist sowieso, dass man es einfach überall einbaut. Deswegen haben wir auch API First gebaut. Also das Ganze, was wir machen, ist von Anfang an gedacht für große Mengen. Mhm. Und so kamen wir dann zu den Versicherern und haben mit den ersten gesprochen. Und die haben auch alle wirklich gesagt, wow, das ist wirklich ein Thema und das ist spannend und haben uns getestet. Und es führte dann auch dazu, dass wir letztlich dieses Jahr Martin Sontenheimer mit in die Geschäftsführung aufnehmen konnten, weil er gesagt hat, also weil der war Corporate Venture Builder bei Munich Re und ist einfach in der Versicherungswelt verhaftet. Und er hat auch gesagt, wow, das ist so eine krasse Geschichte, was ihr da macht. Vor allem, er hatte das Thema schon mal auf dem Schirm und hatte damals aber gesehen, dass es technisch eben nicht einfach ist, dass man da schon Background braucht. Und genau, hat dann gesagt, hey, ich steige bei euch ein, ich mache bei euch mit. Und das hat uns jetzt natürlich schnell auch katapultiert in die Welt der Versicherer, weil am Ende müssen die Türen aufgehen, damit man als Startup irgendwo landen kann. Und das war, genau, der Gamechanger.
Ja, jetzt hast du quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen, weil ich hätte jetzt auch gefragt, wie kriegt man den Zugang? Weil nur verstehen, dass es die Zielgruppe gibt und dann überhaupt an den Tisch mit denen kommen, dass die einen ernst nehmen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Jetzt habt ihr euren Co-Geschäftsführer schon genannt da als einen Grund. Aber wie waren denn dann die Reaktionen? Also ihr saßt dann bei den großen Versicherern, habt gesagt, so, hier ist euer Problem, das kennt ihr schon, hier ist unsere Lösung, bitte gebt uns Geld. Und dann haben alle eingeschlagen oder war es doch ein bisschen komplizierter?
Oh nein. Und der Weg ist doch auch vielleicht anders. Wie kam unser erster Versicherungskunde, den ich leider nicht nennen darf, auf uns zu? Ich hatte eben, wir hatten es vorhin von PR und ich hatte halt eben schon immer, also manchmal ist es einfach, aber man muss es trotzdem tun. Zum Beispiel Pressemitteilungen schreiben. Das ist immer mein Tipp an alle Gründer da draußen. Wenn ihr was zu erzählen habt, dann schreibt eine Pressemitteilung und dann sucht euch doch mal manuell einfach die lokalen Redaktionen raus. Und dann schaut doch einfach mal, dass ihr die mal dahin schickt. Und dann können die selber entscheiden, ob sie darüber schreiben. Das ist nicht verboten. Und das habe ich auch gemacht, als wir von der Sprint gefördert worden sind. Das war eine ziemlich große Sache. Und dann, wie es halt so ist, irgendwie, der Miesbacher Merkur schreibt einen Artikel über uns, Ilse Aigner wird auf uns aufmerksam, besucht uns, dann sieht das wieder irgendein Journalist und am Ende landen wir aus über vier Ecken in der T3N. Und die T3N, das war, also für mich war überhaupt im Print richtig zu erscheinen, immer so ein Ding. Also da freue ich mich auch heute drüber. Ich sammle die auch alle, die Zeitschriften, wo wir wirklich so richtig physisch abgedruckt sind. Da bin ich vielleicht auch in meiner alten Medienwelt noch vorhanden. Und dann rief uns tatsächlich, das kann man ja kaum einem erzählen, so ein Chef Innovation, irgendwas ganz weit oben Mensch an von der Versicherung und sagt, ich saß gerade im Flugzeug und habe die T3N aufgeschlagen und habe von euch gelesen. Wir müssen miteinander arbeiten. Das war tatsächlich der Beginn unser erster Versicherungskontakt. Weil ich in diesem Interview für die T3N eben schon erwähnt hatte, dass Medien und Versicherungen für uns relevant sind. So. Also, und es hat dann anderthalb Jahre gedauert. Also wir stehen mit diesem Versicherer jetzt so kurz davor, in so eine umfassendere Zusammenarbeit einzutreten. Wir haben jetzt ein sehr umfassendes Vertragswerk miteinander. Das berühmte Wort Compliance, das berühmte Wort Sales Cycles. Also wie lande ich da? Erstmal Erstkontakt. Ich kann auch über den Innovation Manager gehen, hatten wir auch. Ich habe Leute bei LinkedIn angeschrieben, natürlich. Also da muss man auch viel einfach nur Klinken putzen. Aber dann ist es halt schon so, dass man die Entscheider finden muss. Und das ist nicht einfach, weil oft Innovation Manager, haben wir auch viele gesprochen, die werden ja dafür bezahlt und es ist ihr Job, Innovationen zu finden. Aber sie haben trotzdem oft keine Stimme oder manchmal keine Stimme im Unternehmen. Das heißt, die finden dann Innovationen, aber wenn halt der Entscheider das nicht sieht, das Thema, oder das gerade nicht priorisiert, dann halt nicht, ne? Und da gilt es dann einfach dran zu bleiben und immer weiterzumachen und sich über Wasser zu halten als Startup, eben durch Förderung, durch Gelder. Wir haben jetzt ja auch aus dem Grund eine Finanzierungsrunde gemacht, weil wir uns noch weiter über Wasser halten müssen, bis alle Deals so in den trockenen Tüchern sind, dass man auch davon leben kann. Weil, das ist immer mein großes Credo, ich kann so viel Impact in die Welt bringen wollen, wie ich will, wenn ich nicht davon runterbeißen kann und vor allem keine Mitarbeiter bezahlen kann, dann ist es einfach schnell wieder vorbei mit dem Impact. Und
Ich
ja.
lege dir gleich das die Mentorinnenvereinbarung für unser Programm hin, weil es ist genau das, was wir, glaube ich, Startups jeden Tag erzählen. Gerade auch die mit einem großen Impact-Gedanken starten, aber nicht die Nitty-Gritty-Details bedenken, alleine schon, wie lange es dauert, so einen Kunden zu closen, was du jetzt gerade auch erzählt hast, ne? 1,5 Jahre, bis dann vielleicht mal die ersten Umsätze, obwohl alle davon überzeugt sind. Und das macht es ja doppelt schwer, weil du hast ein Produkt, das so komplex ist, in einem Markt, der super komplex ist, und gleichzeitig versteht niemand so richtig die langfristigen Implikationen von dem Problem, das du löst, und von aber auch der Bedeutung deiner Lösung. Ja, weil die geht ja weit über Versicherungen hinaus. Das ist ja wirklich eine Frage von Demokratieresilienz. Zu dem Punkt kommen wir auch noch, zur Demokratie. Aber vorher, weil wir gerade beim Geld sind, du hast gerade so nebenbei eingeworfen, Finanzierungsrunde. Ihr habt Seed-Kapital, Pre-Seed-Kapital eingesammelt von einem Investor. Also wieder drei Level übersprungen und boom, ich glaube, man darf es sagen, 1,7 Millionen. Die sind auch schnell wieder weg, das wissen wir alle. Aber wie war dann sozusagen die Genese dessen, und wie war es dann, vor jemanden zu stehen, dessen Berufsleben daraus besteht, Scalability zu bewerten und nicht Beitrag zur Demokratie?
Ja, das war richtig spannend. Also man muss dazu sagen, wir haben viele Kapitel übersprungen, aber gleichzeitig haben wir irgendwie es geschafft, dass uns das, also das Schicksal hat uns immer wieder das richtige nächste Kapitel hingelegt, muss man einfach so sagen. Aber es war alles mit viel Arbeit verbunden. Also wir hatten ja zuerst 40.000 Euro vom Media Lab Bayern. Das war quasi, und da haben wir die ganzen, also da haben wir die Vokabeln gelernt von Startup. Deswegen würde ich jedem Startup auch empfehlen, erstmal in so einem Fellowship-Programm zu starten, wenn man das erste Mal sowas macht und nicht gerade Entrepreneurship studiert hat, wir nicht. Weil man schon ein bisschen auch erstmal die Welt und die Vokabeln kennenlernen muss und das Ganze, wie das funktioniert, auch mit dem Kapital. Aber das Verrückte ist, man kann so viel darüber lernen, man muss es dann auch mal selber machen, um es zu verstehen, was es bedeutet. Und wir könnten dann nach der Runde spätestens auch verstehen, warum viele, die vorher, die wir kannten, die schon mal eine Runde gemacht hatten, gesagt haben, oh Gott, das will, wenn ihr irgendwie könnt, dann macht es nicht. Das ist, man versteht das immer nicht. Wenn man in der Startup-Welt anfängt, dann denkt man immer, oh Gott, ja, dieses Raisen, das ist ja das, woran Startups bemessen werden. Aber das ist super anstrengend. Bei uns war es so, wir haben 40.000 vom Media Lab bekommen, und dann hatten wir ja von der Bundesagentur für Sprunginnovationen knapp 700.000 Euro an equity-freier Förderung. Das heißt, aber die kam als Umsatz, weil die Sprint, also die Bundesagentur für Sprunginnovation, die fördert das so, dass es sehr unbürokratisch ist, was richtig gut ist. Aber halt, damit es unbürokratisch ist, kommt es als Umsatz, was das Finanzamt auf den Plan ruft und verschiedene andere Herausforderungen. Und dann kriegt man, also das kam Ende November, kam 175.000 Euro, kann man soweit sagen, als erste Tranche. Via Rechnung. Also ich schreibe eine Rechnung, das Geld kommt auf mein Konto. Wir hatten die Firmierung zur GmbH inklusive Steuerberater finden, inklusive Büro finden, inklusive PCs einrichten. Also wir mussten ja gucken, dass wir das Geld wieder ausgeben. Weil sonst hast du halt 100.000 Euro Gewinn, und dann zahlst du da, wenn du eine GbR bist, 45% Steuern drauf. Und dann ist es halt wieder weg. Das ist ja auch nicht gewollt. Auch nicht vom Fördergeber, dass das Geld dann wieder in der anderen Seite, also vielleicht schon, aber das wissen wir nicht. So, und also das Problem war, in unseren Büchern steht halt jetzt 2 Jahre hintereinander Gewinn drin. Das muss man einem Investor auch erstmal erklären. Warum werden wir jetzt defizitär, nachdem wir eigentlich schon Gewinn gemacht haben? Und das muss man übrigens einer Bank auch erklären und anderen, die einfach diese Modelle überhaupt nicht kennen. Wie gesagt, dann haben wir jetzt einen Forecast. Also wir werden ja quasi vom Finanzamt heute dieses Jahr eingestuft fürs nächste Jahr. Und im zweiten Jahr zahlst du ja dann die Steuer vom letzten Jahr und vom zu erwartenden Jahr. Dann werden da 30, 40, 50.000 Euro abgebucht, die du eigentlich nicht hättest, weil du ja im ersten Jahr nur, also es ist wirklich wild, was man eigentlich auch an Amount von Money einfach nur auf dem Konto haben muss, um zu überleben als GmbH in Deutschland. Weil, wie gesagt, die Ämter sind ja so völlig, die machen ja hier, die machen da, also die müssen das machen, das ist alles professionell, es gehört auch alles so, aber es ist halt für einen Neuunternehmer sehr schwer zu predikten, was jetzt wann wie wieder von deinem Konto abgezogen wird und was als nächstes kommt, und wie groß diese Summen sind, weil da halt irgendwelche Berechnungen dahinter stehen. So, das ist ein großes Thema. Und wie gesagt, dann müssen die Bücher dann auch so aussehen, dass der Investor versteht, hä, wieso habt ihr Gewinn gemacht und jetzt wieder nicht mehr und was ist da los und wo sind eigentlich die Kunden? Genau, die Sprint hat uns effektiv aber einfach nur investierbar gemacht, weil die ganze Welt heute lebt von der Erzählung, dass man halt mit Vibe Coding morgen ein Produkt hat. Und das ist einfach, mit Verlaub, das ist Schwachsinn. Also wir haben mit einem 5-6 Jahre lang entwickelten Algorithmus schon gestartet in unsere Startup-Journey. Wir haben trotzdem erstmal ein ganzes Jahr vom Start gebraucht. Und erst mit Hilfe von dem Sprintgeld, um zu einem MVP zu kommen, wo man sagen konnte, da kann man dem Kunden mal was zeigen. Ne? Also da hat man aus einer Algorithmik, die wir hatten und die wir haben auch, hat man ja auch, muss man ein Dashboard bauen, dann muss man Frontend bauen, dann muss man Backend bauen, dann braucht man Storage, dann muss man dies, dann muss man das. Jetzt machen wir alles hyperlokal, jetzt haben wir die Inference auf unserer eigenen GPU, die wir gekauft haben, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen auch unabhängig möglichst von Cloud-Anbietern sein, weil wir wollen ja auch souverän sein. Und das kostet aber alles Geld, dann brauchst du eine IT, beziehungsweise ist unser CTO auch unsere IT, dann hat er die Hälfte seiner Zeit damit verbracht, irgendwie da die Sachen aufzusetzen. Sprich, du hast das erste Jahr damit also verbraucht, um irgendwie klarzukommen. Ja, das zweite Jahr verbrauchst du damit, um irgendwie ein MVP zu bauen. Und dann fragt der Investor in Deutschland, ja, und wo sind jetzt deine Kunden? Ja, aber denen musst du ja auch erstmal erklären, dass es ein Problem gibt. Und im Prinzip haben wir das große Glück, dass eben in diesem zweiten Jahr diese Bridge von der Sprint gebaut wurde, damit wir überhaupt so weit waren, erste Kunden onzuboarden. Wie gesagt, dieses ein Jahr Versicherungskunde, also der hat Oktober 24, ich überlege gerade, was haben wir denn? 2026 haben wir, ne?
Ja, haben wir.
Anderthalb Jahre, also der hat sich irgendwann Ende, schon im Oktober 24 hat er sich bei uns gemeldet. Also da hatten wir gerade die Sprintförderung bekommen. Und also wie gesagt, bis wir den dann, also wir konnten dann mit dem zumindest schon mal POCs und so weiter vorweisen, also Proof of Concept, ne, da macht man einen Test, schick mir mal 50 Bilder, ich mache Analysen, ich schicke die dir zurück, du guckst sie dir an, sagst, ob die gut sind, ob du damit was anfangen kannst. Das war alles. Dann erst soweit, als wir angefangen haben zu raisen letztes Jahr, und das war auch wieder der Witz, wir haben im Februar die Finanzierungsrunde geclosed, aber effektiv haben wir im Juni angefangen mit Investoren zu sprechen und wir hatten ungefähr pro Woche zweimal ein Gespräch. Also zwei Pitches pro Woche über einen Zeitraum von Juni bis, sagen wir mal, Oktober. Da kannst du ja ausrechnen, mit wie vielen Investoren wir gesprochen haben, um am Ende diese Runde zusammenzubekommen, die jetzt auch richtig toll ist und bold. Aber also das war super weiter Weg. Und das Verrückte bei uns ist, also viele andere Startups berichten ja davon, dass die Klinken putzen, im Sinne von, die schreiben die VCs an. Also die schreiben, versuchen ihr Pitch Deck zu verschicken und versuchen erstmal mit jemandem zu reden. Bei uns war das Problem, dass die alle mit uns reden wollten, was ja super ist, weil wir so ein erwünschtes Thema haben, so impactmäßig, sehr toll. Aber ausgerechnet zum Beispiel ein Impact-VC, mit dem wir dann auch in engere Gespräche gegangen sind, ist irgendwann wieder aus der Runde ausgestiegen, weil er gesagt hat, ja, aber so richtig durchrechnen kann ich mir das jetzt gerade noch nicht mit dem Multiple. Also, und dann haben wir auch gesagt, ja, also abgesehen davon, dass es natürlich durchrechenbar war, weil sonst hätten wir am Ende die Runde nicht geclosed, aber so grundsätzlich war halt, wenn es eine Absage war, dann ging es immer darum, ja, der Markt, und das ist ja noch nicht klar und ob das Problem wirklich kommt und wie groß das wirklich ist und so. Am Ende des Tages, wer nicht dran glauben will, der wird nicht dran glauben, da kannst du Zahlen hinlegen, wie du willst. Und du musst halt am Ende die Menschen finden, die das auch wirklich so sehen wie du. Und bei uns war es dann lustigerweise so, dass unser Lead-Investor, den darf ich ja nennen, ist ja bekannt, Vanagon, hat auch zum Beispiel, deswegen habe ich das vorhin gesagt, ein Impact-Reporting. Aber das ist jetzt nicht so, dass die sich Impact-VC auf die Stirn schreiben. Aber denen sind solche Themen schon auch wichtig. Und die haben dann auch Verständnis, wenn du dir die richtigen Leute an den Tisch holst, dass du eben doch solche Side-Quests, sag ich mal, machst, wo du dann Impact-Themen verfolgst. Aber also zum Beispiel, bei mir ist es so, dass kostenlose, also teilweise kann ich es machen, dass ich zum Beispiel beim Social Entrepreneurship Hub mal einen Pitch mache oder einen Vortrag halte und eben da auch kein Geld für chargen muss, weil mein Investor mir das teilt, wenn ich mal einen halben Tag außer Haus bin. Das ist was, wo tatsächlich sonst, also das kann man sich dann rausnehmen. Und das sind aber auch Dinge, die, da denkt man gar nicht dran. Aber was bedeutet es eben, Gründer zu sein? Komplexe Gemengelage, würde ich sagen.
Absolut, aber ich meine, es ist quasi für mich gerade eine Masterclass in Realität versus was dir, wenn du Entrepreneurship studiert hast oder ein MBA studiert hast, was dir da erzählt wird. Weil du kannst ein MBA an einer privaten Hochschule machen, 40.000 Euro da drauf schmeißen, am Ende gehst du raus und hättest lieber 10 Bücher dir bei Amazon bestellt und mit einem echten Gründer gesprochen, wärst du, glaube ich, an der gleichen Stelle rausgekommen, minus das Netzwerk. Das ist aber ein anderes Thema. Aber was du ja beschreibst, ist genau dieses Problem. Am Ende des Tages, ein Investor, dessen Job ist es, ein Multiple sich auszurechnen, das ist auch nicht gut oder schlecht, das ist einfach die Jobbeschreibung. Aber selbst die, die das Bedürfnis haben, irgendetwas zu fördern, was einen positiven gesellschaftlichen Mehrwert hat, sind am Ende einerseits vom Markt sozusagen, also gibt es eine Restriktion, was sie machen können und dürfen. Und es gibt die, dass es eben super schwer zu beweisen ist, was deine Wirkung ist. Du kannst ja jetzt zwar sagen, das Problem ist riesig, aber was ist dein Beitrag dazu, es zu lösen, ne? On scale, in der Zukunft? Ich glaube, da stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, weil irgendwie gefühlt denken wir alle bei ganz vielen Geschäftsmodellen, oh, die müsste man skalieren. Aber wenn es dann darum geht, okay, aber wo kommt das Geld her? Warum? Wie bezahlt man das? Wie lange dauert's? Dann wird es natürlich einfach schwieriger, es nachzuweisen. Und das ist so ein Henne-Ei-Problem, ist zumindest jetzt meine Wahrnehmung. Aber deine Geschichte proof das so ein bisschen.
Ja, also ich habe halt auch, also man könnte, wenn man jetzt von außen drauf schaut, natürlich sagen, boah, das ist ja die Erfolgsstory, meine Güte, 1,7 Millionen Pre-Seed, wow. Und das ist es. Und da bin ich auch super dankbar. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir so unglaublich viel Applaus bekommen haben mit 0 Euro. Ich kann halt nicht von Applaus leben. Ich habe ganz oft an die Pflegekräfte-Thematik denken müssen in der Corona-Zeit. Von Applaus kann ich nicht runterbeißen. Und auch politisch, wie gesagt, tolle Kontakte und ich bin unglaublich dankbar, dass wir so ein Schlaglicht kriegen. Aber so viel Schlaglicht, wie wir kriegen, weil wir einfach gerade auf verschiedene Narrative einfach oder auf Agenten stehen, so in dem, was wir tun oder in dem, wie wir es tun, ist es trotzdem unglaublich schwierig. Ein Beispiel. Also wir stehen wirklich auf der politischen Agenda, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also das Thema wird ja wirklich in den Mund genommen von PolitikerInnen überall. Und wir sind übrigens auch nicht die einzigen Anbieter, die da was machen. Also so. Und trotzdem sind die einzigen politischen Kontakte, also politisch im Sinne von Governmental Tech, weil eigentlich hatten wir ursprünglich auch die Idee gehabt, dass wir natürlich sofort mit Behörden arbeiten, wir könnten noch mit der Polizei arbeiten und wir könnten doch Jugendschutz durchsetzen. Und also wir könnten ja mit unserer Technologie, mit dem Thema, ich baue einen Filter für ein Social Media, um irgendwie KI-Zeug rauszufiltern. Das ist ja unsere Vision, die große Vision. Das wäre doch super cool. Also das würde ich doch so gerne sofort machen. Und da müssten doch eigentlich alle sofort mit aufspringen, weil das schützt ja die Gesellschaft und so. Und wir sind genau nach 2 Jahren da, wo wir vor 2 Jahren waren mit GovTech. Yeah. Das spricht, wir haben keinen Kunden aus dem Bereich des Staates. Wir haben da Gespräche geführt. Die Themen wurden sofort wieder depriorisiert oder als sie mal eine Hochrechnung. Also die wollen alles on-premise. Also nicht die wollen, die müssen auch zum Teil. So Behörden müssen dann, da musst du dein komplettes Infrastruktur da in deren Server einrichten. Das kostet einfach Geld. Das sind Manntage, wo ich meine Leute dahin schicke, um das dorthin zu bauen. Das muss bezahlt werden. Ich kann da auch nicht viel machen. Also da sehen die mal einen Kostenvorschlag und sagen, nee. Also und dann, ja, das wurde jetzt depriorisiert, das Thema, wir machen jetzt irgendwas anderes. Ja gut, dann kann ich, also so könnte ich nicht überleben, weshalb ich jetzt Gott sei Dank mein Business mit meiner Industrie habe, die sehr interessiert ist, die da Bock drauf hat, wo wir einfach wirklich endlich mal gewinnbringende Gespräche zumindest führen. Ob es dann am Ende ein gewinnbringendes Business wird, das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, Aber ich glaube, das, was du beschreibst, das ist ja auch das, wo viele Geschäftsmodelle dann irgendwann hinkommen, wenn sie sozusagen mit der Realität konfrontiert sind in diesem Bereich oder die irgendwas mit positiver Wirkung machen. Ich nenne das immer so Dual-Use-Knowledge. Also du kannst es für das größere Gemeinwohl einsetzen, du kannst es aber auch einsetzen B2B, weil du irgendjemandes Painpoints löst, in dem Fall bei euch den Versicherern. Und wenn beides Hand in Hand geht, dann hast du vielleicht sogar wirklich ein robustes Geschäftsmodell, weil du sagst, okay, es gibt die, die werden uns immer bezahlen und für die ist das auch einfach ein Durchlaufposten, weil das Teil ihres Geschäftsmodells ist. Das wird nicht weggekürzt. Ne? Ein Versicherer kann auch irgendwann nicht mehr drauf verzichten. Und auf der anderen Seite beweist ihr irgendwann, dass ihr damit im Bereich Medien, Deepfake, Politik, dass da der eigentliche Hebel liegt für die gesellschaftliche Wirkung. Und ich glaube, das ist ja das Spannende, weil das, was ihr tut und auch die anderen, die sich mit was Ähnlichem beschäftigen, kommt ja allen zugute, ob sie nun dafür bezahlen oder nicht. Dafür müsst ihr nur lange genug überleben und groß genug werden.
Genau.
Dass das dieser Value auch auf die Straße kommt.
Das ist das Ziel. Und ich muss auch sagen, also ich will nicht so aufs Government schimpfen, weil das ist eher so ein Habit in Deutschland. Ich bin ein totaler Freund von, dann macht ihr die Dinge halt, also wenn es nicht gut läuft, dann hör mal auf zu meckern, guck mal, was du selber machen kannst. Und unter anderem haben wir natürlich auch staatlich total die Unterstützung erfahren. Also es ist jetzt, die Aufträge waren nicht so, aber zum Beispiel hat ja Bayern Kapital in uns investiert, was ja ein staatlicher Fonds ist. Das ist ja einer unserer Lead-Investors. Also an der Stelle bin ich sehr dankbar auch. Und auch, wie gesagt, über diese Aufmerksamkeit. Es ist halt nur ein bisschen schwierig, das eben in Geschäft zu übersetzen. Und eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde, ist vielleicht auch ein bisschen eine unpopular Opinion zu der Thematik. Weil ich habe auch durchaus schon den einen oder anderen Social Entrepreneur erlebt bei Panels oder online. Und ich höre da auch zwischen den Zeilen ganz viel, sage ich mal, Gemecker, würde ich schon sagen, im Sinne von, niemand will in Impact-Themen investieren und Impact-Themen sind so blöd und keiner mag das und wir brauchen es doch und es ist so wichtig. Da trifft halt diese Leidenschaft auf die einfache Realität, dass nur die Tatsache, dass du jetzt ein Impact-Thema machst, macht dich nicht investierbar. Du hast es dir nicht, also in dem Sinne, in Anführungszeichen, nicht verdient, nur weil du die Welt verbessern willst. Das klingt so blöd, das ist die Realität. Also es ist jetzt, es ist so, dass dein Geschäftsmodell trotzdem funktionieren muss. Und dass, wenn du mir deine App erklärst, dann musst du mir die erklären können und dann muss ich die kaufen wollen. Also auch wenn das jetzt total wichtig ist, muss das Geschäftsmodell und das Ganze drumherum einfach Sinn machen und eben auch der Pitch funktionieren. Der Pitch kann halt nicht sein, ich bin übrigens eine Frau und ich bin übrigens jetzt jemand, der hier Impact-Sachen macht. Das ist leider, also es ist bitter und ich bin ja eine Frau und ich bin übrigens auch Mutter und ich bin übrigens alles gleichzeitig geworden, während ich noch das Startup hatte, aber diese Geschichte erzähle ich gar nicht so laut, weil es darauf nicht ankommt. Wenn ein Pitch auch schon so funktioniert, dann kannst du auch Impact damit machen.
Ich unterschreibe das zu 100.000%. Und ich sage das Gleiche auch jeden Tag. Ich sage, dein Impact schön und gut, aber du musst deine Unit Economics genauso drauf haben wie der 25-jährige Patagonia-Boy, der gerade ein MBA gemacht hat, weil du musst dich ja am Ende gegen den durchsetzen vor den gleichen Investoren. Dass dein Impact dich antreibt und dass er on top noch der Treiber deines Geschäftsmodells irgendwann ist, das ist ja sogar sozusagen dein USP. Aber wenn deine Zahlen nicht stimmen, dann kommst du niemals durch die Tür durch und dann wirst du deine 1,7 Millionen oder mehr auch nicht bekommen. Und ich glaube, das ist ein Wunderpunkt, den du triffst, weil ich glaube auch, jeder Mensch, der sich entscheidet, freiwillig, nebenbei in Anführungsstrichen, neben Mutter sein, neben andere Dinge im Leben machen, noch so ein Geschäft aufzubauen, lebt wirklich dafür. Das heißt aber nicht, dass das persönliche Leid in Anführungsstrichen oder das Opfer, das man gebracht hat, das Geschäftsmodell besser macht. Und das muss man einsehen. Und ich glaube, wenn das zusammenkommt, dann hast du eine unschlagbare Kombination, weil jemand mit dieser Überzeugung, der rechnen kann oder die rechnen kann, ist unschlagbar. Aber wenn du das eine weglässt, wird das andere halt veröden. Und ich finde, das ist ja eigentlich ein Pitch für mehr Realitätssinn, weil Probleme gibt es genug, die wir lösen können. Und ich finde ja auch bei euch zeigt sich, man kann auch ein Geschäftsmodell drumherum bauen, das funktioniert. Ich habe euer Pitch Deck noch nicht mal gesehen und ich würde investieren, wenn ich Geld hätte.
Also vielleicht an dieser Stelle ganz kurz noch. Genau, also das ist auch wirklich mein großes Credo. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass diejenigen, die so eine Energie haben, statt, sage ich mal, also statt rumzurennen und was zu versuchen, was vielleicht keinen Grip hat oder Grip bekommt, dann sich mit anderen wieder zusammentun und zum Beispiel dann eine NGO machen oder damit machen oder also ihre Energie dann auch gewinnbringend einsetzen, weil das ist ja frustrierend für alle Seiten. Und das ist, glaube ich, so auch ein bisschen mein Ding, dass ich sage, und ich musste auch bestimmte Impact-Themen depriorisieren, so leid es mir tut. Also natürlich wäre ich gerne schon viel weiter. Wir haben eine Webseite, die heißt wefightfakes.org. Da kannst du draufgehen, da kannst du was drüber lesen über Deepfakes. Da kannst du einen Quiz machen. Das ist super. Ich will da aber noch viel mehr Content drauf schaffen. Ich habe gerade keine Zeit, ich schaff's gerade nicht. Oder wir, also nicht nur ich, sondern wir als Firma. Aber das ist so ein bisschen auch so, wo ich sage, wir machen Projekte, wir machen Öffentlichkeitsarbeit. Das Thema Training ist mein Herz. Da will ich echt auch mehr machen, auch für Senioren und für eigentlich alle. Kann ich gerade nicht leisten, auf die Straße zu bringen, ist deswegen aber nicht verloren. Aber man muss halt auch Fokus, ne? Also ist einfach so.
Genau. Ja, und ich habe das Gefühl, es gab auch jetzt schon ein paar Folgen bei uns hier im Podcast, bei dem es ähnliche Geschichten gab, auch von diesem sozusagen mit der Realität konfrontiert werden. Ich glaube, es ist auch so ein Zeichen für Erwachsenwerden von so einem ganzen Sektor, zu sagen, okay, wir sind mit einer geilen Idee gestartet, wir wollen die Realität verändern, jetzt müssen wir uns irgendwann auch mit der Realität auseinandersetzen und mit der nächsten Bundesregierung wird es noch mehr, weniger Fördermittel geben, sind wir uns doch mal einig. Also müssen alle, die irgendwas langfristig auf die Beine bringen wollen, sich überlegen, wie sie das hinbekommen ohne Hilfe.
Ja, oder wir müssen weniger Gießkannenförderung machen, so generell. Also ich bin gar nicht gegen die Streichung, weil das kann schon Sinn machen, weil es, also wenn es halt 10 verschiedene Förderungen gibt, wo der Linke nicht vom Rechten weiß und alle immer das Gleiche machen, dann macht es auch keinen Sinn. Also zielgerichtetere Förderung, die auch da ankommt, wo sie gebraucht wird, nämlich da, wo ich ja auch erzählt habe, Valley of Death nennt man das. Also diese Phase des Todes, wenn man noch nichts hat und auch nichts dem Kunden zeigen kann, sodass der Kunde natürlich auch noch nicht sagen kann, dass er es kaufen würde und dann so, da brauchen wir Geld, da brauchen wir Förderung. Aber wir brauchen halt auch nicht 15 verschiedene Fördertöpfe für hybride Bedrohungen oder für dies oder das, sondern das reicht halt theoretisch eins. Ne? Und das macht dann 20 Projekte oder was auch immer. Deswegen finde ich die Sprints richtig cool. Also die Bundesagentur für Sprunginnovation, nicht nur, weil sie in uns investiert hat, sondern auch, weil das, was sie tun, ist ein bisschen weird, ein bisschen anders. Aber ein bisschen weird, ein bisschen anders kann halt auch mal helfen. Finde ich. Jetzt ist leider die Zeit schon so weit fortgeschritten.
Ich könnte jetzt hier noch eine Stunde länger, aber ich lasse das jetzt mal als Ende stehen. Grüße gehen jetzt nämlich raus an die Sprint. Hätte ich jetzt auch gesagt, dass das ein cooles Modell ist. Und Sarah Brun mit der Sprint Society widmet sich ja genau auch diesen Themen, aber mit technischer Innovation. Und ich bin da bei dir. Ich glaube, wir müssen wieder gezielter auf Dinge gehen, die funktionieren, die skalieren können, weil die dann in der Summe mehr Impact kreieren, als wenn wir alle netten Ideen mal ausprobieren, nur um dann festzustellen, dass aber nichts übrig bleibt. Das haben wir zu viele Jahrzehnte probiert mit überschaubarem Erfolg. Damit belassen wir es jetzt hier, bevor es zu einer Grundsatzdiskussion wird, die ich sehr gerne mit dir führen würde. Das müssen wir nochmal in einem anderen Format machen. Aber es war ganz herausragend, dich hier zu haben und auch, dass das Gespräch so ein bisschen in allgemeinere Fragen abgedriftet ist im positiven Sinne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank dir dafür, Annika.
Vielen Dank für die Einladung.
Und diese Folge und alle anderen von unserem Podcast, die gibt's wie immer auf Apple Music, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt, oder auf unserer Webseite publicvaluehub.com. Da gibt's auch die Links und alle weiteren Infos zu Annika und natürlich auch Neuromancer. Euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.